Willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des Internationalen Katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Im zweiten Teil unserer Reihe über die Wende im Osten vor 20 Jahren beschäftigt uns heute ein Land, das gewissermaßen die Schwelle darstellt zwischen Russland und den Ländern in Mitteleuropa. Die Ukraine ist mit über 600.000 Quadratkilometern auch der größte Staat, der zur Gänze in Europa liegt. Und über dieses große Land und seine lange Geschichte wollen wir gleich sprechen mit Monsignore Bogdan Giurach, dem Weihbischof von Kiew, der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine. Herr Bischof, herzlich willkommen in unserer Sendung. Wir haben heute leider nicht die Zeit, die reiche Geschichte der Ukraine zur Gänze zu behandeln. Einige wichtige Tatsachen wollen wir unseren Hörern aber doch näher bringen. Und da ist zunächst einmal festzuhalten, dass die sogenannte Kiewer Rus, also das erste Staatswesen im ostslawischen Raum gewesen ist, gegründet 988, als der Großfürst Wladimir das Christentum byzantinischer Prägung annahm. Kiew war also noch vor Moskau eine bedeutende Stadt in diesem osteuropäischen Raum. Welche Auswirkungen hatte das für die Entwicklung des christlichen Glaubens dort?
Grüß Gott, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, bei Ihnen durch Radio zu sein und einige Gedanken zu teilen über unsere Geschichte und über die Geschichte unseres Landes, unserer Kirche. Was Ihre Frage angeht, muss ich schon sagen, dass die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion in der Kiewer Rus in seiner östlichen byzantinisch-slawischen Tradition im Jahre 988 und die Entstehung der für alle Ostslawen gemeinsamen hierarchischen Struktur der Kiewer Metropolie wurden entscheidend für die Identität und das geschichtliche Schicksal der Kirche Christi auf dem Territorium der heutigen Ukraine. Seitdem entfaltete sich die Gabe des Glaubens in den ukrainischen Gebieten im Geiste der byzantinischen Tradition, die sich mit dem kirillisch-methodischen Erbe und mit den autochthonen geistlich-kirchlichen Merkmalen organisch verband. Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass zur Zeit der Taufe und der Christianisierung der Kiewer Rus bestand trotz ritueller und kanonischer Unterschiede noch nicht jene konfessionelle Teilung, die heutzutage als kirchliche Spaltung bezeichnet wird. Obgleich die Kiewer Metropolie zum Patriarchat von Konstantinopel gehörte und voll aus den theologischen, liturgischen, kanonischen und geistigen Quellen des byzantinischen Ostens schöpfte, erwarte sie das Bewusstsein der Unteilbarkeit des Leibes Christi war in den Beziehungen zum lateinischen Westen aufgeschlossen und mischte sich selten in die direkten Auseinandersetzungen zwischen dem ersten und dem zweiten Rom ein. Das ist unsere Erbe und wir betrachten sie als eine sehr wichtige Erbe, nicht für unser Volk, aber auch für die allgemeine Kirche, auch heute.
In der Ukraine haben verschiedene Völker ihre Spuren hinterlassen. Denken wir natürlich an Russland, denken wir an Polen. Und das in verschiedenen Teilen des Landes, sodass man heute gewissermaßen von einer Zweiteilung der Ukraine sprechen kann. Im Westen mehr die lateinischen Einflüsse, im Osten natürlich die von Russland. Ist das eine Zweiteilung, die sich auch heute noch bemerkbar macht im Land?
Bereits in den Anfängen der Kriegsregierung war das Territorium der Ukraine ein Gebiet, in dem die Einflüsse des christlichen Ostens und Westens sich miteinander verlochten und aufeinanderstießen. Deshalb hat unser Land eine lange Geschichte des friedlichen Zusammenlebens verschiedener Kulturen. Allein in Lemberg vor dem Zweiten Weltkrieg gab es drei katholische Erzbistümer, und zwar lateinische, byzantinische und armenische. Es gab eine große Gemeinde. Circa ein Drittel der Bevölkerung waren Juden in Lemberg, wohnten mit den Ukrainern, Russen, Polen, Ungarn, Rumänen und so weiter. Jede Nation und jede Religionsgruppe hat ihre Spuren hinterlassen und das Gesicht unseres Landes geprägt. Insbesondere die Einflüsse von europäischem Westen und von östlichen Russland bei uns noch immer spürbar sind. Das ist klar. Aber ob wir über die Zweiteilung der Ukraine sprechen sollen, das würde ich nicht so sagen. Natürlich, die Unterschiede gibt es. Und so lange Dauer unter der fremden politischen Dominanz, nicht ohne Spuren bleiben in der Mentalität, in der Kultur und in der religiösen Praktiken der Bevölkerung geblieben ist. Dies wird insbesondere deutlich in den Randgebieten des Landes. Aber ich würde das nicht überschätzen. Unterschiede stellen kein Problem dar für das friedliche Zusammenleben. Was gefährlich ist, wenn man diese Unterschiede verwendet, um die Leute in verschiedenen Regionen gegeneinander aufzuhetzen. Das ist gefährlich und das sollen wir vermeiden.
Also die Unterschiede teilweise auch politisch missbraucht in der Gegenwart. Und wir haben gelernt von Ihnen, in der Geschichte gab es lange, lange Perioden, wo die Menschen aus verschiedenen Völkern, verschiedenen Kulturen friedlich in der Ukraine zusammen gelebt haben. Das wollen wir festhalten. Die große Tragödie für das ukrainische Volk, wie auch für die griechisch-katholische Kirche dort, die kam dann erst im 20. Jahrhundert, natürlich mit der Machtübernahme der Kommunisten im Sowjetreich. Und damals diente die Ukraine ja vor allem als Kornkammer dieses Riesenreiches. Und dann kam es zu diesem tragischen Schicksal, zu dem sogenannten Holodomor. Das war die große Hungersnot der Jahre 1932, 1933, der Schätzungen zufolge in der Ukraine 3,5 Millionen Menschen umgekommen sind. Was muss man über diese Katastrophe noch wissen?
Ja, vor allem, dass die Zahl der Opfer viel höher war. Man schätzt etwas das Doppelte. Die gesündesten Kräfte des Volkes wurden boshaft ausgerottet und auf grausamste Weise vernichtet.
Also Sie sagen, ja, Sie wurden ausgerottet, also war es eine geplante Hungersnot?
Sicher, es war eine künstlich organisierte Hungersnot trotz guter Ernte. Und es gibt heute genügend Beweise, dass es vom Stalin geplant war, um jeglichen Widerstand des Volkes zunichte zu machen und Ukraine definitiv gefügig zu machen. Unsere Geheimdienst hat in der letzten Zeit diese Dokumentation veröffentlicht, wo sehr gut und klar ersichtlich ist, dass dahinter der Regime von Stalin steht, hinter dieser Tragödie unseres Volkes.
Ja, die Tragödie des ukrainischen Volkes, ein tiefer Einschnitt auch in die Geschichte. Und es gibt viele Historiker, die von einem Hunger-Holocaust sprechen, was von Russland aber entschieden abgelehnt wird bis heute. Wie sehr belastet diese Frage die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern, also Russland und der Ukraine, noch heute?
Ja, manchmal gesagt, dass die Gedenktagen, die dem Holodomor gewidmet sind, entfremden das ukrainische Volk dem russischen. Ich würde das sehr, sehr in Zweifel stellen. Und zwar, wir haben niemals das russische Volk für die Tragödie des Holodomors beschuldigt. Unter dem Regime Stalin, das russische Volk hat selber genug gelitten. Es ist aber für uns wichtig, die eigene wahre Geschichte auch mit deren tragischen Seiten zu entdecken, um solche schrecklichen Ereignisse in Zukunft zu vermeiden.
Also Sie fordern eine klare Aufarbeitung der Geschichte und dazu gehört natürlich auch die Zeit der Sowjets. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen in der Geschichte, dann ist die Ukraine erst seit 1991 wieder unabhängig. eine Periode von weniger als 20 Jahren. Wie hat sich in wenigen Worten das Land seitdem entwickelt?
Ja, als wir unabhängig geworden sind, hat ein langer Weg zur wahren und nicht nur deklarierter Selbstständigkeit begonnen. Wir sind froh und der göttlichen Vorsehung dankbar für die Freiheit der Kirche und des Staates. Wir müssen aber alle lernen, mit der Freiheit richtig umzugehen. Das ist eine große Herausforderung, die vor unserer Gesellschaft und auch vor unserer Kirche steht.
Sie hören Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Telefonisch zugeschaltet ist uns heute der Weihbischof von Kiew, der mit Rom unierten griechisch-katholischen Kirche, Bogdan Dziurach. Herr Weihbischof, wir haben vor der Pause schon einige Daten der ukrainischen Geschichte kurz skizziert. Und das müssen wir natürlich auch bei der Kirchengeschichte tun. Denn die Situation ist, ohne dies nur sehr, sehr schwer zu verstehen, denn es gibt in der Ukraine 4 bedeutende christliche Konfessionen zurzeit. Könnten Sie uns diese einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, es gibt 4 Kirchen in der Ukraine, die sich als Trägerinnen der ältesten christlichen Tradition der Ukraine betrachten. Diese 4 Kirchen sind ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats, ukrainische orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats, ukrainische orthodoxe autokephale Kirche und eben unsere ukrainische mit Rom unierte griechisch-katholische Kirche. Die Wurzeln all dieser Kirchen gehen auf die Taufe von Rus von Kiew vom Jahre 988 zurück. Und alle diese Kirchen bildeten in der Vergangenheit eine einzige ukrainische orthodoxe Kirche der Kiewer Metropolie, die das Christentum aus Byzanz aufgenommen hat und in Kommunion mit der allgemeinen Kirche blieb. Im Laufe der Geschichte hat diese einzige ukrainische Kirche einige Transformationen erlebt. Und zwar nach der Union von Brest 1596, die der Metropolit von Kiew mit der Mehrheit seiner Bischöfe unterschrieben hat, setzte die Kiewer Metropolie ihr Leben fort unter dem Gestalt dieser Kirche, die wir heute als griechisch-katholische Kirche kennen. 1620 entstand durch den Patriarch von Jerusalem eine parallele orthodoxe Hierarchie in der Ukraine, die die Union von Brest abgelehnt und eigene Metropolie proklamiert hat. Diese Metropolie aber wurde 1686 dem Moskauer Patriarchat unterworfen. Und so entstand diese Kirche, die wir heute als ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats kennen. Die ukrainische orthodoxe autokephale Kirche entstand aufgrund der Unabhängigkeitsbewegung nach der Oktoberrevolution 1917, als einige ukrainische Christen versuchten, die staatliche Unabhängigkeit von Russland mit der Gründung einer autokephalen orthodoxen Kirche zu festigen. Diese Kirche wurde in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Stalin zerstört. Ein weiteres Versuch einer Autokephalie geschah während des Zweiten Weltkrieges und nach der Wende am Anfang der 90er Jahre. Diese Idee wurde wiederbelebt mit der Hilfe der im Exil überlebten Geistlichen. Letztendlich die ukrainische orthodoxe Kirche von Kiewer Patriarchat entstand nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991. Unter der Führung des damaligen Exarchen und heutigen Oberhauptes dieser Kirche, des Patriarchen Filaret.
Ja, also 3 verschiedene orthodoxe Kirchen und die beiden anderen, die werden vom Moskauer Patriarchat nicht anerkannt. Wie steht es mit Ihrer Kirche, also der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine? Könnten Sie uns in aller Kürze einmal erklären, was eigentlich griechisch-katholisch bedeutet? Warum heißt Ihre Kirche die griechisch-katholische Kirche der Ukraine?
Diesen Namen verdanken wir der österreichisch-ungarischen Monarchie. Als die Galizien zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte, dann entstand eine Notwendigkeit, die 2 katholischen Gemeinden unterscheiden, die jedoch zur allgemeinen katholischen Kirche gehörte. So begann man, die Katholiken vom lateinischen Ritus römisch-katholisch zu nennen und uns hat man angefangen, griechisch-katholisch zu nennen. Auf diese Weise bis heute besteht diesen Namen, die für die Leute schon sozusagen zu eigen geworden ist.
Ja, und Ihre Kirche, die griechisch-katholische Kirche, die war während der Sowjetzeit in der Ukraine verboten. Sie musste in den Untergrund und hat unsagbar gelitten. Wie ist man damals vorgegangen? Wie wurde die Kirche damals unterdrückt?
Ja, unsere Kirche wurde bis Mitte der 19. Jahrhundert auf dem von russischen Zaren eroberten westlichen und zentralen Teilen der Ukraine völlig zerstört und konnte nur im westlichen Teil der ukrainischen Territoriums, das zu Polen und später zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte, überleben. Als aber der Zweite Weltkrieg ausbrach und die Bolschewiken zu uns kamen, begann die erste Verfolgung unserer Kirche. 1941 wurde zum Beispiel ein Redemptorist, Pater Zinovi Kowalik, im Gefängnis an der Wand des Korridors gekreuzigt. Als die Sowjets 1944 die Ukraine wieder eroberten, haben sie am 11. April 1945 alle unsere Bischöfe verhaftet, die Kirchengebäude enteignet, die Priesterseminare und Klöster geschlossen und die Kirchengemeinden zwangsweise zur russisch-orthodoxen Kirche inkorporiert. Tausende von Priestern, Mönchen und Nonnen, wie auch Hunderttausende von Gläubigen, wurden verfolgt, verhaftet und nach Sibirien verbannt. Allein das Oberhaupt unserer Kirche, der Diener Gottes Metropolit Josef Lipei, hat 18 Jahre in Sowjetlagern gelitten und dabei über 30 Gefängnisse gewechselt, bis er 1963 nach Rom ausgewiesen wurde.
Ja, also eine unsägliche Leidensgeschichte und Experten sprechen von einem richtigen Wunder, dass die griechisch-katholische Kirche der Ukraine überhaupt überlebt hat. Wie war denn dieses Wunder möglich?
Das verdanken wir dem Barmherzigkeit Gottes. Wenn unsere Kirche diese schreckliche Verfolgung überstanden hat, das ist kein unser Verdienst. Wir verdanken es nicht unseren menschlichen Kräften, sondern der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist aber keine abstrakte Wirklichkeit. Er wirkte in den konkreten Personen, in den Bischöfen, in den Priestern, in den Ordensleuten und in vielen einfachen Gläubigen, die ihren Glauben nicht aufgegeben haben und ihn an ihre Kinder und Enkelkinder weitergegeben haben. Das hat dazu geführt, dass nachdem die Verfolgungen aufgehört hatten, kamen sehr viele Leute in die Kirche zurück. Und was besonders erstaunlich für die vielen war, darunter waren viele Kinder und Jugendliche. Ich erinnere mich an den ersten Besuch meines holländischen Freundes in der Ukraine nach der Wende. Er war ganz überrascht, wie viele Kinder und Jugendliche in der Kirche zu finden waren. Und er erzählte mir folgende Begebenheit. Er erlebte einen Auftritt von Nikita Chruschtschow, dem ersten Sekretär der Kommunistischen Partei der UdSSR, vor der UNO. Mit großer innerer Überzeugung behauptete dieser, dass die Sachen des Glaubens in der Sowjetunion nur für die alten Babuschki, so werden bei uns liebevoll die Großmütter genannt, wirklich interessant sind. Wenn diese erst einmal ausgestorben seien, dann wäre auch der Glaube gestorben und man könnte alle zusammen im Museum ausstellen. Und mein Freund erinnerte sich, dass die Rede war sehr überzeugend, aber nur einen Denkfehler machte der gute Herr Chruschtschow dabei, sagte mein Freund. Und zwar, er vergisst, dass Babuschki sterben nie aus. Jede Generation hat ihre Großmütter und das ist sehr gut so. Und diesen unseren Großmütterchen, diesen Babuschkin, verdanken wir, dass wir unseren Glauben aufbewahrt haben. Auch vielen Zeugen des Glaubens, die in diesen schweren und schwierigen Umständen ihren Glauben aufbewahrt haben.
Ja, also ganz einfache Menschen haben unter schwierigsten Umständen ihren Glauben bewahrt, haben ihn über die Zeit gerettet und an ihre Kinder dann weitergeben können, so wie wir das ja auch vielfach in anderen Ländern hinter dem Eisernen Vorhang erlebt haben. Jetzt erwähnten Sie gerade schon einen holländischen Freund und der Gründer von Kirche in Not, Pater Werenfried van Straten, der war ja auch Holländer. Und für ihn war die griechisch-katholische Kirche der Ukraine immer ein ganz besonderes Anliegen, besonders weil auch einmal die Gefahr bestand, dass man sie im Westen zu vergessen schien. Und das Oberhaupt ihrer Kirche, der Großerzbischof von Kiew, Lubomir Kardinal Husar, hat ihn einmal den größten Wohltäter der ukrainischen Kirche genannt. Wie wichtig war denn die Hilfe durch ihn und sein Hilfswerk Kirche in Not in diesen Jahren im Untergrund?
Nachdem das Oberhaupt unserer Kirche 1963, Metropolit Josef Slipy, von den Sowjets nach 18 Jahren Haft und Zwangsarbeit freigelassen wurde und nach Rom ausgewiesen wurde, traf ihn Pater Werenfried in Rom. Und von diesem Moment an begann die Unterstützung der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche seitens Kirche in Not. Diese Unterstützung war für unsere Kirche insbesondere in der Zeit der Verfolgung sehr wichtig, um die echten Informationen über die Lage der Katholiken in der Sowjetunion im Westen zu verbreiten und die Menschen zum Gebet für die verfolgten Mitchristen einzuladen. Nach der Wende setzte sich Kirche in Not für den Wiederaufbau der Kirche in der Ukraine noch intensiver ein. Es wurden neue Kirchen- und Pfarrgemeindezentren gebaut, das klösterliche Leben wurde wieder aufgenommen. Die zerstreuten Ordensleute kamen wieder zusammen und bauten ihre Klöster auf. Gleichzeitig wurden viele pastorale Projekte gefördert. Katechese für die Kinder und Jugendlichen, Sozialdienst für die Gefangenen, für die Militärpersonen, für die Kranken und Straßenkinder. Bei all diesen Projekten konnten wir Solidarität und Unterstützung der deutschen Katholiken erfahren und die Solidarität und Hilfe den westlichen Christen erfahren. Und wir sind Ihnen heute sehr, sehr dankbar dafür.
Ja, Kirche in Not hat schon in den Zeiten im Untergrund geholfen. Damals, seitdem Pater Werenfried den Metropoliten Slipy persönlich kennenlernte, auch immer als Glaubenszeugen herausgestellt hat. Und ich glaube, er feiert dieses Jahr auch seinen 25. Todestag, wird begangen, sicherlich auch in der Ukraine wird man seiner gedenken. Aber das Leben ist ja weitergegangen, das Glaubensleben ist aufgeblüht nach der politischen Wende. Und 2005 war ein sehr wichtiges Jahr, auch im Kalender der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche. Denn dann wurde auch unter maßgeblicher Unterstützung von Kirche in Not das Priesterseminar in Lemberg eröffnet. Was ist denn das Besondere an diesem Seminar und wie groß ist seine Bedeutung für die Kirche?
Bekanntlich, dass das kirchliche Leben vor der Vorbereitung des Klerus sehr eng abhängt. Gleich nach der Wende haben wir sehr viele Priesterkandidaten, es gab aber keinen entsprechenden Raum, wo sie leben und ihre Ausbildung und geistliche Formation erhalten konnten. Dazu kamen auch die Schwierigkeiten bei den einzelnen Eparchien, das heißt Diözesen und Ordensgemeinschaften, die versucht haben, ein eigenes Seminar zu öffnen, hatten aber nicht genügend sowohl personelle als auch materielle Mittel dazu. Um die Kräfte zu vereinen und die finanziellen Mittel möglichst effektiv zu verwenden, hat man sich entschieden, ein interdiözesanes Priesterseminar zu errichten, das auch für die Priesterkandidaten aus den Ordensgemeinschaften offen bleiben sollte. Das Projekt, dank der großzügigen Unterstützung von Kirche in Not, ist gelungen und das Seminar wurde 2006 feierlich eingeweiht. Die Bedeutung des Seminars ist kaum zu überschätzen. Es gibt eine hohe intellektuelle Ausbildung der Priesteramtskandidaten. Es gewährleistet ihnen das geistliche Wachstum und die Möglichkeit, eine vielfältige pastorale Einübung zu erwerben. Außerdem sorgt das Seminar für Einheitsausbildung der Priesterkandidaten, was für unsere Kirche von einer besonderen Wichtigkeit ist.
Herr Weihbischof Giurach, kommen wir nochmal auf die aktuelle Lage zu sprechen. Und da ist die Ukraine immer schon gewesen eines der Spannungsfelder im Verhältnis zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und der römisch-katholischen Kirche. Warum ist das eigentlich so? Sie haben das eben schon von der Geschichte her hergeleitet. Aber warum ist die Ukraine immer noch so ein Streitpunkt?
Die Verschiedenheit und auch konfessionelle Verschiedenheit unseres Landes ist, und ich betrachte es als ein Reichtum des Landes. Aber es bringt mit sich auch große Herausforderungen. Vielleicht von meiner Seite wäre es schwierig und nicht korrekt zu bewerten, welche Motivationen prägen oder bewegen unsere orthodoxen Mitbrüder bei ihrer Einstellung zu unserer Kirche. Die schmerzhafte Vergangenheit spielt dabei sicher eine große Rolle. Ich kann nur sagen, dass wir alle den Prozess der Versöhnung ganz bewusst unternehmen und durchmachen müssen. Unsererseits sind wir dazu bereit und haben diese Bereitschaft nicht mit den Worten, sondern auch durch die konkreten Schritte zum Ausdruck gebracht.
Was ist da geschehen?
Schon beim Leben vom Großerzbischof Miroslav Ivan Lubatschinski geschah die ersten Schritte in diese Richtung, als er einen berühmten Satz an unsere orthodoxen Mitbrüder gerichtet hatte. Wir verzeihen und bitten um Verzeihen. Das jetzige Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche, Kardinal Lubomir Huser, hat anlässlich des Besuches des Papstes 2001 in der Ukraine diesen Aufruf zur Versöhnung wiederholt. Dieser Weg ist schmerzhaft, aber wir können von ihm nicht abweichen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir dauerhafte und echte Versöhnung erreichen möchten. Man braucht viel Demut dabei, aber auch viel Mut dazu. Man sagt auf Deutsch, ich glaube, zur Demut gehört Mut. In der letzten Zeit konnten wir aber auch die positive Dynamik in unseren Verhältnissen feststellen. Und das freut uns sehr und gibt uns Zuversicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind, obwohl er noch lange nicht zu Ende ist.
Ja, also es bleibt eine schwierige Aufgabe, aber man muss sie mit gutem Willen angehen. Und da finde ich ganz interessant, dass Sie erwähnt haben, dass man mit dem Satz "Wir vergeben und bitten um Vergebung" einen Schritt auf die russisch-orthodoxe Kirche hinzugegangen ist. Denn das war ja genau der Satz, mit dem damals die deutschen und die polnischen Bischöfe damals 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg aufeinander zugegangen sind. Damals hielt man auch vieles noch für unmöglich, was heutzutage selbstverständlich ist. Und vielleicht ist auch in diesem Verhältnis dann einiges zum Besseren möglich. Wir wollen es zumindest hoffen. Vielen Dank bis hierher. Nach der Pause wollen wir uns noch mit aktuellen Themen beschäftigen, die für die Kirche in der Ukraine zurzeit wichtig sind. Und wir wollen auch hören, was die Kirche dort für Hilfe braucht. Sie hören Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Telefonisch zugeschaltet ist uns weiter der Weihbischof von Kiew, Bogdan Giurach. Er ist Weihbischof der mit Rom unierten griechisch-katholischen Kirche. Herr Weihbischof, wir haben jetzt schon einiges aus der Geschichte gehört, auch ein bisschen aus der Kirchengeschichte, aus der Kirchenpolitik. Kommen wir mal auf die seelsorgliche Arbeit der Kirche zu sprechen. Was sind denn da die dringendsten Aufgaben zurzeit?
Ja, die kommunistische Vergangenheit hat eine geistliche Verwüstung hinter sich gelassen. Deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben der Kirche in der Ukraine die Reevangelisierung der Bevölkerung. Das halten wir für die erste und wichtigste Aufgabe, die vor uns heute steht. Dazu brauchen wir aber unbedingt gut ausgebildete Priester und Katecheten. Darum haben wir dieses Jahr einen besonderen Akzent auf die Ausbildung des Klerus gelegt. In den östlichen Teilen der Ukraine, wo die Religionsverfolgung besonders stark und dauerhaft war, brauchen wir besonders aktive pastorale Tätigkeit auszuüben und auch dazu notwendige Kirchengebäude zu errichten. Also wir haben große Herausforderungen, aber auch es gibt immer wieder die Zeichen der Hoffnung. Und das bewegt uns, das stärkt uns bei unseren Aufgaben.
Wie stark ist die ukrainische Gesellschaft, vor allen Dingen natürlich die Jugend, von der Säkularisierung betroffen?
Ja, in der Westukraine kann man eine gewisse Stabilität feststellen in den religiösen Läden und gleichzeitig aber erste Zeichen der Säkularisierung wahrnehmen. In der Ostukraine, wo ich übrigens als Weihbischof zuständig bin, erleben wir eher die Periode des Erwachsens. Gerade am vorigen Freitag und Samstag haben wir in unserer Erzdiözese Kiew ein Diözesankonzil gehalten unter dem Motto Christus aufnehmen, Christus leben, Christus bezeugen. Es waren dabei viele Priester, Laien und Jugendliche, die ihre Bereitschaft gezeigt haben, mit uns Bischöfen an der Evangelisierung mitzuarbeiten. Und das freut uns sehr, sehr.
Wie machen Sie das konkret, die Menschen für die Kirche, für Christus zu begeistern? Wie werden solche Konzile dann umgesetzt, in den Pfarreien beispielsweise?
Zum Beispiel zur Weihnachten haben wir ein Festival der Weihnachtskrippe gemacht und die Jugendlichen sind aus der ganzen Diözese nach Kiew gekommen, um ihre Weihnachtsspiele zu zeigen. Ich war wirklich beeindruckt, wie schön, wie engagiert haben sie das alles erlebt und gespielt. Aber die bleiben nicht in einem geschlossenen Kreis. Sie teilen ihren Glauben mit den anderen. Zum Beispiel so eine Gruppe der Jugendlichen aus Fastiv, das ist eine Stadt 80 Kilometer von Kiew entfernt, wollte ein Weihnachtsspiel für die Leute in einem entfernten Dorf zu zeigen. Und sie haben drei Autos gebracht und sind mit diesem Auto unterwegs. Und dann blieb etwa 3-4 Kilometer zum Dorf und wegen des Schnees konnten sie nicht weiter mit dem Auto fahren. Da stiegen sie aus und sind zu Fuß zum Dorf gegangen, um dort doch diesen Menschen die weihnachtliche Freude zu bringen. Die Leute wirklich haben die Tränen in den Augen gezeigt und haben gesagt, so ein Spiel haben wir vor 60 Jahren, als wir noch Kinder waren, gesehen. Und solche Beispiele gibt es immer wieder. Wir möchten einfach vor uns eine Aufgabe stellen, und zwar, dass wir die frohe Botschaft so verkünden, dass in der Ukraine kein Mensch bleibt, der vom Jesus noch nichts gehört hat. Dafür braucht man auch keine herausragenden Sachen zu unternehmen. Es reicht manchmal, wie es in einer Geschichte heißt, den Nachbarn ins Ohr zu sagen, dass Gott ihn liebt. Und das können wir alle machen. Und diese Bereitschaft, den Glauben zu teilen, besteht. Im Osten insbesondere. Weil dort erwächst der Glaube erst jetzt.
Ja, eine sehr schöne Aufgabe, Jesus Christus zu den Menschen zu bringen, sodass wirklich jeder im Land von ihm hört, ihn auch kennenlernt. Und das ist ja auch Aufgabe der Caritas wie der Seelsorge ganz allgemein. Und das tut man auch, indem man zu den Ärmsten geht, zu den Menschen, die wirklich Not leiden. Was sind denn die drängendsten gesellschaftlichen Probleme in der ukrainischen Gesellschaft zurzeit und wie gehen Sie die an als Kirche?
Unsere Gesellschaft ist von vielen Problemen gequält. Um einige zu erwähnen, das sind Arbeitslosigkeit und dadurch Verzweiflung und Alkoholismus vieler Familienväter, Migration, Hunderttausende von ukrainischen Frauen arbeiten im Ausland, um den Familien das Überleben zu ermöglichen. Dafür aber wird hoher Preis bezahlt, da die dauernde Abwesenheit der Ehefrau sehr oft zum Zerfall der Familie führt. Außerdem Straßenkinder und Drogensucht der Jugendlichen quälen unsere Gesellschaft. Und wir versuchen als Kirche in diesen Umständen dem Volk nahe zu sein und unsere Hilfe, geistliche vor allem Hilfe, dazu bringen.
Wo ist denn heute aus Ihrer Sicht Hilfe für die Kirche noch besonders nötig? Was sind die nächsten Aufgaben, die Sie angehen? Wie gesagt, das Priesterseminar in Lemberg, das war ein großes Projekt und Sie haben uns nahegelegt, wie wichtig das auch für die Kirche ist. Was sind wichtige Aufgaben der Zukunft?
Wie früher schon gesagt wurde, brauchen wir Unterstützung vor allem bei der Ausbildung der Geistlichen und der Laien, die ihnen bei der Seelsorge helfen. Deshalb schätzen wir diese Hilfe, die uns Kirche in Not geleistet hat bei dem Aufbau des Seminars in Lemberg sehr. Aber die Förderung der Jugendpastoral liegt uns auch sehr am Herzen. Jugend ist Zukunft nicht nur der Kirche, sondern auch der Gesellschaft, des Volkes. Und wir versuchen außerdem, die Seelsorge der Gläubigen nach ihrer professionellen Zugehörigkeit zu organisieren. So zum Beispiel, vor kurzem hat sich ein katholischer Ärzteverband gebildet. Die Ärzte lernen, wie sie mit ihrer Verantwortung christlich umgehen können. Ich bin außerdem davon überzeugt, dass die Kirche ihre pastorale Aufmerksamkeit auf die Familien richten muss. Alle diese Richtungen müssen bevorzugt sein, damit wir unsere Aufgabe erfolgreich erfüllen können.
Wünscht sich die Kirche ein weiteres Hinrücken Richtung Europa, zum Beispiel durch einen Beitritt in die EU, oder sind Sie mit Ihrem Status sozusagen als Scharnier zwischen West und Ost ganz zufrieden?
Ja, ich muss schon gestehen, dass mir als Bischof die christliche Reife noch mehr am Herzen liegt als die demokratische. Geschichtlich und geistlich gehört die Ukraine zu Europa und hat Europa jahrhundertelang mitgestaltet. Die Ukraine wurde nicht zufällig die Kornkammer nicht nur Russlands, sondern auch Europas genannt. Der ukrainische Fürst Jaroslav der Weise ist in der Geschichte als Schwiegervater Europas bekannt, weil seine Töchter Königinnen waren in Frankreich, Ungarn und anderen Ländern. Die demokratischen Traditionen sind uns nicht fremd, weil sie bei uns schon in Zeiten der Kosaken existierten. So denke ich, wenn wir einmal in die EU eintreten sollten, dann werden wir sicher nicht mit leeren Händen kommen. Braucht Europa diese Bereicherung? Das ist meine Frage. Ich hoffe schon, dass wir uns gegenseitig bereichern sollen und können, so wie es früher in der Geschichte war. Und ich hoffe auf diese gegenseitige Offenheit von den beiden Lungen der Kirche und Lungen Europas.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Weihbischof Bogdan Giurach aus Kiew über Geschichte und Gegenwart der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine. Das Ganze ist natürlich ein weites Feld und wir konnten heute nur einige Aspekte berücksichtigen. Aber wer sich näher mit einzelnen Themen befassen möchte, Kirche in Not hat eine ganze Reihe von Filmen produziert, die Sie beim Hilfswerk bestellen können unter Telefon 089 für München 760 7055. Nächste Woche sprechen wir über Kuba, wo in diesen Tagen vor einem Jahr der Revolutionär und Diktator Fidel Castro die Amtsgeschäfte abgegeben hat an seinen Bruder. Für Kirche in Not ist Kuba ein ganz besonders wichtiges Land, weil auch schon Vorbereitungen getroffen werden für die Zeit, wenn einmal mehr Freiheit dort herrschen wird, wenn man auch der Kirche dann mehr helfen kann. Kirche in Not hat daher Ende letzten Jahres eine Pressekonferenz in Berlin veranstaltet, unter anderem mit dem kubanischen Dissidenten Uber Matos und dem Bundestagsabgeordneten Arnold Fartz. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gesegnete Woche. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.